Grenzen sind dafür da, um unser eigenes Verhalten zu steuern. Und zwar so, dass es für uns stimmig ist. Und wenn du jetzt sagst, oh, es fällt mir so schwer, Grenzen zu setzen und irgendwie empfinde ich mich da auch immer so als so schwach und nachgiebig. Ganz wichtig, und damit will ich hier unbedingt mal aufräumen, weil das so oft in unseren Köpfen abgespeichert ist. Wem es schwer fällt, Grenzen zu setzen, der ist nicht schwach, der ist nicht super, super nachgiebig. Das ist oft ein Ergebnis von jahrelanger Prägung. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast mit deiner Lieblingspsychologin für alle Themen rund um mentale Gesundheit im Job und im Alltag. Ich bin Eva, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mal ehrlich, wie oft sagst du ja und merkst eigentlich schon im gleichen Moment, dass das eigentlich Nein war, wenn du noch eine Aufgabe übernimmst, obwohl dein Tag total voll ist oder du doch zu irgendeinem Treffen gehst, obwohl du eigentlich überhaupt nicht da sein möchtest. Hatte ich vor kurzem erst wieder, ich habe wirklich bei einer Veranstaltung nur die ganze Zeit innerlich so mein Sofa vor meinen inneren Augen gesehen, bin dann noch früher gegangen, aber du wirst sicherlich dieses Gefühl kennen von, oh, irgendwie ist das hier gerade nicht ganz stimmig oder dieses diffuse Gefühl von, irgendwie bin ich unzufrieden oder man ist so ein bisschen gereizt und das lässt man dann vielleicht sogar an anderen aus. Und beim Thema Grenzen setzen und auch so bei sich bleiben, denken wir ganz oft, ach, ich muss doch einfach besser Nein sagen können und ich muss einfach klarer kommunizieren und ich muss mich einfach mal mehr durchsetzen. Aber um das jetzt hier mal schon ganz am Anfang geradeaus weg zu sagen, so einfach ist es nicht. Grenzen sind ein total kniffliges psychologisches Thema und die haben ganz viel mit deinem Sicherheitsgefühl zu tun, mit deiner Prägung, die schwanken ja auch je nach Kontext und. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe diese Folge seit über einem Jahr schon geplant und dafür wirklich lange, lange, lange die Creme de la Creme des Grenzensetzens zusammengetragen. Immer wenn ich Ideen hatte, habe ich die notiert. Immer wenn ich coole Konzepte gesehen habe, habe ich die notiert. Und ich habe es alles geschärft und jetzt endlich in diese eine Folge gegossen. Deswegen bekommt ihr heute alles, was ihr zum Thema Grenzen setzen wissen müsst. Warum fällt es uns so schwer, Grenzen zu setzen? Woran merke ich eigentlich früh genug, dass Grenzen überschritten sind? Das ist ja oft ein Problem, dass wir es einfach reinsteuern und dann gar nicht richtig merken, oh Mist, eigentlich wollte ich das gar nicht so. Wie kannst du anfangen, klarer Nein zu sagen? Wie kannst du vor allen Dingen auch mit Schuldgefühlen oder dieser ja, latenten Angst umgehen, dass man anderen vielleicht vor den Kopf stoßen könnte? Ganz besonders ja auch im Arbeitskontext, weil da ja nochmal andere Weisungsbefugnisse, Erwartungsdruck oder auch ja gewisse soziale Dynamiken mit im Spiel sind, was es etwas komplizierter macht. Also all das gibt es heute. Und damit ich euch hier weiterhin das Best of the Best psychologische Themen liefern kann, brauche ich euch. Genauer gesagt, brauche ich eine Bewertung von euch. Ihr könnt so easy einen Karma-Punkt heute sammeln, indem ihr einfach einmal kurz euer Handy in die Hand nehmt und im Podcast-Player eurer Wahl auf die Bewertung klickt. Wir werden jetzt gleich hier eine gute Dreiviertelstunde zusammen verbringen und die 2 Sekunden kurz pausieren, Bewertung abgeben. Das sind wirklich gut investierte Zeit. Und das bedeutet mir wirklich die Welt. Und Leute, gerne weiterleiten diese Folge. Ich bin 100% sicher, es gibt mindestens eine Person in eurem Umfeld, die genau diese Folge heute braucht. Deswegen gerne an jemanden anderes senden. Im Ask Me Anything gibt es heute einen Impuls, mit dem du ja positiv in deiner Kindheit kramst. Die Kindheit ist ja manchmal im Psychologischen so ein bisschen negativ behaftet, aber wir machen das heute mal anders. Mehr verrate ich noch nicht. Und in der Wundertüte gibt es heute ein Tool, mit dem ihr im Team besser zusammenarbeiten könnt. Damit tauchen wir mal ein ins Thema. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Grenzen zu setzen? Erstmal die Basics, weil eigentlich man immer glaubt, man könnte durch Grenzen potenziell die Beziehung zum Gegenüber oder auch unser eigenes Ansehen oder vielleicht die Erwartungen an uns in irgendeiner Form gefährden. Und Eine ganz häufige Fehlannahme, die wir haben, ist, dass Grenzen dazu führen würden, dass wir Menschen verprellen. Das ist ja immer so diese Angst. Dann irgendwie könnten wir und die Beziehung potenziell verlieren zur anderen Person. Und um da mal direkt mit aufzuräumen, das ist komplett verkehrt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Es gibt ein fantastisches Video von Mel Robbins, das werde ich auch gerne nochmal verlinken, die sagt da drinnen, sehr treffend, Boundaries are keeping people in. Also Grenzen sorgen dafür, dass Menschen bei dir bleiben sozusagen. Die sorgen dafür, dass die Menschen von deinem Gegenüber ganz genau wissen, wo fängt die Eva an, wo hört die Eva auf, was kann ich sozusagen von der erwarten, was kann ich von der verlangen und was auch nicht. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Menschen in deinem Leben bleiben und eben nicht, dass sie sich abwenden, ne? Weil die genau wissen, bis hierhin und nicht weiter. Und nur so kann unsere Beziehung überhaupt existieren, weil ich ganz genau weiß, wer die Eva ist, was die will und was die auch nicht möchte. Und da könnt ihr euch das erstmal nochmal klar machen, Mensch, diese Grenzen sind eigentlich dafür da, zu definieren, wo fängst du an, wo hörst du auf. Ohne diese Grenzen würden Beziehungen jeglicher Art nur auf Anpassung basieren. Also ohne, dass die Person wirklich weiß, wer du eigentlich bist. Wenn du immer nur Ja sagst, wenn du immer nur bei allem abnickst, dann wissen die Menschen gar nicht so wirklich, Mensch, wofür steht diese Person eigentlich? Was ist der wichtig? Was kann ich die fragen? Wofür ist die vielleicht auch die falsche Adresse? Also ihr könnt euch das so vorstellen, wie wir denken immer, dass Grenzen wie so eine Mauer ist, die wir so hochziehen und die ist unüberwindbar und dadurch halten wir Menschen raus. Aber tatsächlich sind Grenzen eher wie so eine Tür, die ganz bestimmte Öffnungszeiten hat. Und die Menschen wissen dadurch genau, wann können sie kommen und wann geht die Tür tatsächlich auf. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Arbeitskontext. Jemand kann vielleicht nur deswegen eine gute Arbeitsbeziehung zu mir führen, weil die Person ganz genau weiß, dass es für mich nicht okay ist, nach 18 Uhr beispielsweise Termine zu machen. Und die wird einfach mir keinen Termin nach 18 Uhr reinstellen. Und dadurch wissen die anderen Personen, die anderen Menschen um mich rum ganz genau, woran sie sind. Ich selber bleibe happy und es entstehen dadurch natürlich auch keine unterschwelligen Konflikte, weil keine unterschwelligen Erwartungen im Raum sind, weil ganz genau klar ist, bis hierhin und nicht weiter. Das ist sozusagen meine Öffnungszeit in meiner Tür und nicht weiter. Oder vielleicht auch ein anderes Beispiel, gerade für Führungskräfte oder auch in HR. Es ist ja ganz oft so, dass diese Menschen irgendwie für alle da sind und auch für sehr viele so emotionale Belange da sind. Und das führt manchmal dazu, dass man so ein bisschen zu so einer, ja, so emotionalen Restetonne wird, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, ne? Menschen kommen wegen allen möglichen Sachen zu dir. Und da zu sagen, alles klar, ich bin für euch da, ne, das ist okay, also die Tür, die ist ja da, aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, dass ihr zuerst erstmal eigene Lösungsansätze mitbringt, damit ich jetzt nicht einfach nur vollgeschüttet werde. Ne, das führt am Ende dazu, dass ihr wirklich konstruktivere Gespräche führen werdet. Ne, das ist eine Grenze, die ihr da aufzeigt, die aber eure Arbeitsbeziehung verbessern wird, ne, weil ihr eure Tür mit klaren Öffnungszeiten sozusagen verseht, also wenn man das jetzt metaphorisch sieht. Eine für mich wirklich lebensverändernde Sicht auf Grenzen, kein Spaß, ist, dass Grenzen nicht dafür da sind, andere in ihrem Verhalten zu steuern oder zu beeinflussen, sondern die sind dafür da, um dein eigenes Verhalten zu steuern. Ein Beispiel: Wenn du jetzt sagst, du darfst mir nach 18 Uhr nicht mehr schreiben, da ist mein Arbeitstag vorbei, dann würdest du ja versuchen, eine andere Person zu kontrollieren. Eine echte Grenze wäre, wenn du mir nach 18 Uhr schreibst, dann werde ich am nächsten Tag antworten. Ich bestimme, was die Grenze mit meinem Verhalten macht, nicht mit deinem Verhalten. Oder auch im Streiten haben wir das ja auch manchmal, sprich so nicht mit mir, ne, so geht das nicht. Dann ist das auch immer so ein Versuch, das Verhalten der anderen Person zu kontrollieren. Aber die echte Grenze wäre, wenn der Ton jetzt hier so bleibt, dann werde ich das Gespräch jetzt beenden. Du steuerst dich selbst, dein Verhalten und nicht das Verhalten des Gegenübers. Weil wenn wir nur beim Gegenüber festhängen würden und versuchen würden, diese Person zu kontrollieren, würde das nur in Frustration münden. Deswegen, Grenzen sind dafür da, um unser eigenes Verhalten zu steuern. Und zwar so, dass es für uns stimmig ist. Und wenn du jetzt sagst, oh, es fällt mir so schwer, Grenzen zu setzen und irgendwie empfinde ich mich da auch immer so als so schwach und nachgiebig. Ganz wichtig, und damit will ich hier unbedingt mal aufräumen, weil das so oft in unseren Köpfen abgespeichert ist. Wem es schwer fällt, Grenzen zu setzen, der ist nicht schwach, der ist nicht super, super nachgiebig. Das ist oft ein Ergebnis von jahrelanger Prägung. Also überleg mal, ob du in deiner Kindheit und Jugend konntest du eigene Entscheidungen treffen. Wurden diese Entscheidungen auch respektiert? War das okay? Wurde das auch so angenommen? Hast du deine Gefühle auch zeigen können zu bestimmten Entscheidungen oder Situationen? Oder hast du dich vielleicht auch für die Gefühle von anderen verantwortlich gefühlt? Wenn du dich früher ganz oft zugunsten von anderen Menschen anpassen musstest, dann ist das natürlich ein Schema, was auch heute immer noch greift. Und das ist sozial gelernt durch deine Biografie, durch unser Umfeld, durch unsere Rollenerwartungen, auch bei Geschlechtern insbesondere. Und es ist keine Schwäche. Und das Gute ist aber, wenn es gelernt ist, heißt das auch, dass wir es neu lernen können. Ich bin ja Verhaltenstherapeutin, das heißt, ich vertrete ganz stark diese Ansicht, wir können Dinge ändern, wenn wir sie aktiv angehen. Ich glaube, dafür ist es wirklich wichtig zu verstehen, wofür sind diese Grenzen da? Ich will nicht andere Menschen kontrollieren, das habe ich gerade ja ganz deutlich gesagt. Und dass wir vielleicht in manchen Situationen nachgiebiger sind oder es uns schwerfällt, ist keine Schwäche. Es ist einfach nur das Ergebnis von Prägung. Und es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum wir in bestimmten Situationen unsere Grenzen immer wieder aufweichen oder uns doch ein bisschen anders entscheiden, als wir das eigentlich so wollen. Ich finde, dafür gibt es auch eine sehr schöne Aufteilung. Und zwar gibt es verhandelbare Grenzen und es gibt unverhandelbare Grenzen. Und die, die uns eigentlich am meisten Bauchschmerzen machen, wo wir uns immer danach so unstimmig und so fühlen, das sind meistens die unverhandelbaren Grenzen, die wir in manchen Situationen aber plötzlich wieder ein bisschen weicher machen und verrücken. Weil wir zum Beispiel wollen, dass wir ein bestimmtes Bild bedienen, das andere von uns haben sollen. Also wir sind besonders engagiert, wir sind besonders verlässlich, wir sind vielleicht sehr loyal und treu oder immer präsent, immer da. Und danach fühlen wir uns aber eigentlich immer schlecht. Und das sind oft die Grenzen, die es uns innerlich schwer machen. Nora Dietrich, die war ja hier auch schon häufiger zu Gast, die hat das mal poröse Grenzen genannt. Das fand ich einen ganz schönen Begriff. Also sie sagt, hey, wir sagen aus einer Angst heraus eigentlich zu, weil wir Angst haben, dass wir sonst eben nicht mehr als die Verlässliche, die Engagierte, die Loyale gelten könnten. Aber nicht aus einer wirklich echten Lust heraus, weil wir wirklich das gerade möchten, was wir da vielleicht angefragt wurden. Oder es sind ja manchmal auch innere Verhandlungen, die wir selber treffen. Also zum Beispiel, wenn wir krank sind und trotzdem arbeiten. Ganz typisches Beispiel. Wir haben dann Angst, dass wir unzuverlässig wirken könnten oder unkollegial sind oder nicht leistungsbereit genug. Und dabei wissen wir ganz genau, die Rechnung dafür, die werden wir auf jeden Fall bekommen. Wir schieben die eigentlich nur nach hinten. Und da werden so unverhandelbare Grenzen sehr porös und wir verschieben die ein Stück weit. Und die machen uns innerlich Bauchschmerzen. Um das also nochmal zu definieren, unverhandelbare Grenzen, die sind ganz oft Grenzen aus Selbstschutz, vor dem, was dir wirklich heilig ist, also deine Beziehung, deine Gesundheit und verhandelbare Grenzen, das ist eine ganz bewusst gewählte Flexibilität, also nicht aus dem Drang, irgendwer oder irgendwas sein zu wollen, sondern bewusst dieses, ach ja, okay, du fragst mich zum Beispiel gerade, kannst du mir mal kurz helfen? Und ich sage, ja, ich habe eine Viertelstunde, dann muss ich aber weitermachen. Also ist total in Ordnung, klar, du hast auch schon mal was für mich gemacht. Das sind einfach die Dinge, die wir so im Alltag machen, die wir aber eher auch verhandeln können, weil wir sagen, ja, dafür habe ich Kapazität. Aber auch wichtig, ich begrenze diese Kapazität. Ich finde übrigens, dass wir einige von diesen verhandelbaren oder weichen Grenzen durchaus mal auch ab und zu hinterfragen können. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der ist immer, absolut immer zu spät gekommen. Und zwar nicht nur so 5 Minuten, sondern es war dann oft 25 Minuten, eine halbe Stunde. Und jedes Mal saß ich da und war so, na klar, kein Problem, ich habe zwischendrin irgendwas anderes gemacht. Und es hat aber trotzdem dazu geführt, dass ich mich jedes Mal geärgert habe. Und diesen ganzen Ärger, die Wut, die Enttäuschung, die habe ich jedes Mal geschluckt. Und wie ich dann damit umgegangen bin, ich habe nach dem gefühlt 163. Mal gesagt, eigentlich viel zu spät, dass ich das jetzt sehr häufig beobachtet habe und dass es mich mit der Zeit einfach ärgert und ich möchte, dass wir unsere Termine pünktlich starten können, ne, weil das ja auch ein Respekt meiner Zeit gegenüber ist. Und habe dann auch gesagt, dass, wenn das in Zukunft wieder so sein wird, dass ich diese Termine nach 5 Minuten verlassen werde, wenn sie nicht pünktlich starten. Na, also ich habe hier wieder mein Verhalten gesteuert, gesagt, das und das habe ich gesehen, das hat das mit mir gemacht, das ist meine Konsequenz daraus. Ich steuere nicht das Verhalten der anderen Person primär, sondern in erster Linie erstmal mein Verhalten. Ne? Und manchmal schleichen sich diese Dinge ja so ein und man sagt, ach na klar, ist gar kein Problem, aber schaut da wirklich nochmal, ist nicht doch irgendwo innerlich immer dieses Knatschgefühl dabei? Und wenn ja, schaut, wie ihr das vernünftig kommunizieren könnt. Es gibt ja auch ein paar andere Grenzen, ne, die wir durchaus hinterfragen können, die so gewisse soziale Konventionen bedienen. Ne? Also Beispiel ist, finde ich ganz klassisch, gemeinsame Mittagspause. Ne? Vielleicht schließt du dich irgendwie oft dem Team für die Mittagspause an, obwohl du eigentlich mal so einen Moment Ruhe bräuchtest. Mir ging das zum Beispiel früher ganz oft so, dass ich so oft Mittagspause mit anderen gemacht habe, obwohl ich eigentlich gerne für mich sein wollte. Und diese sozialen Grenzen, die fallen mir oft sehr schwer, weil ich irgendwie einerseits irgendwie auch gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin, aber andererseits einfach auch ein hohes Ruhebedürfnis habe. Und die beiden, die vertragen sich nicht immer so gut. Und da, finde ich, kann man durchaus auch manchmal mutig sein und das auch noch entsprechend nach außen kommunizieren. Oder auch gibt es ja manchmal so Grenzen, so körperliche Grenzen, die ein bisschen diffuser sind. Zum Beispiel, dass man sich so zur Begrüßung umarmt, ne, weil das irgendwie so üblich ist. Aber man will eigentlich niemanden irritieren, indem man jetzt sagt, nee, das will ich eigentlich so nicht. Überlegt mal für euch, was sind eigentlich verhandelbare Grenzen, von denen ihr sagt, ja, die haben sich irgendwie so eingeschlichen, aber im Grunde so ganz wohl fühlt ihr euch dabei nicht. Dann kann es nämlich sein, dass es doch eher unverhandelbare Grenzen sind, die ihr einfach immer wieder porös gemacht habt und aufgeweicht habt. Das so als kleiner Food for Thought hier an der Stelle. So, wie können wir Grenzen jetzt wirklich deutlicher machen? Vor allen Dingen eben anderen Menschen gegenüber. Erstmal, Grenzen brauchen Konsequenzen. Es reimt sich ganz wundervoll, aber es ist einfach wahr. Ganz viele Menschen sagen, ich habe ja meine Grenze kommuniziert, aber eigentlich haben sie sie nur erklärt, aber nicht gelebt. Und das ist der entscheidende Faktor. Wenn du zum Beispiel sagst, das ist viel zu viel Workload, ich werde das nicht schaffen können. Und am Ende bist du aber so fleißig und machst deine Überstunden und schaffst es am Ende doch alles, dann weiß deine Führungskraft nicht, dass es wirklich zu viel war. Du kommunizierst eine Grenze, du lebst sie aber nicht. Und du versuchst, die Dellen und Macken im System, nämlich dass chronisch zu viel zu tun ist im ganzen System, auf deinen einzigen individuellen Schultern auszutragen, aber zu viel zu hohen Kosten, ne? Weil du dann erschöpft sein wirst, weil du dich vielleicht potenziell ins Burnout arbeitest, das ist nicht okay. Das heißt, die Grenzen, die du kommunizierst, die müssen auch gelebt werden. Sonst versteht unser Umfeld, unser Gegenüber nicht, dass es wirklich eine harte Grenze ist. Und das hat übrigens nichts mit mangelndem Leistungswillen zu tun. Ne? Es ist eher gut, klar zu sagen, hey, wenn ich schon dieses Gefühl habe, wenn ich diese Sache jetzt auch noch übernehme, dann werden andere Dinge einfach hinten runterfallen und ich werde mir wirklich sonst was aufreißen, um es trotzdem hinzukriegen, dann eher zu kommunizieren, das ist in der Summe zu viel. Ich werde mich diesem Projekt meinetwegen widmen können, aber dadurch kommt X und Y und Z zu kurz. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Arbeitsstand bis dann und dann erst so und so sein. Ne? Das nimmt auch einfach schon mal vorweg zu sagen, diese Bereiche betrifft es konkret, hier ist die Grenze, das kann ich machen und das werde ich auch einfach nicht schaffen. Es schafft ganz viel Klarheit, zum einen für dich selbst, weil du ein gutes Gefühl dafür hast, was du schaffen kannst und eben auch für deinen Gegenüber. Das war jetzt natürlich ein sehr arbeitsbezogenes Beispiel und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Gedanke, manchen Menschen fällt es ja schwerer, im beruflichen Grenzen zu ziehen, anderen wiederum im Privatleben. Warum ist das so? Da ist erstmal gut zu verstehen, dass wenn man in dem einen oder in dem anderen Bereich leichter Grenzen ziehen kann, ist das erstmal eine gute Nachricht, weil das heißt, dass du die Kompetenz und die Fähigkeiten zum Nein-Sagen tatsächlich hast, nur eben in einem Lebensbereich und je nach Kontext eben nicht so stark in dem anderen Lebensbereich. Aber die Kompetenzen sind da. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Übertrag hin? Ich fand dazu meine Metapher so cool, die mir ein früherer Kollege mal gesagt hat. Dieses Phänomen, ne, dass man in dem einen oder anderen Bereich leichter Grenzen ziehen kann, das ist so ein bisschen wie Schwimmen. Theoretisch kannst du das überall. Du kannst in jedem Wasser, in jedem Gewässer eigentlich schwimmen, wenn du die Technik halbwegs beherrschst. Aber du traust dich vielleicht nur in ganz bestimmten Stellen ins Wasser. Ne? Also wenn du so einen tiefen, dunklen, aufgebauschten Ozean vor dir hast, da könntest du sicherlich auch schwimmen, aber es macht dir vielleicht mehr Angst und Sorge, als wenn du jetzt so ein klar blaues Schwimmbecken, so ein Pool vor dir hast, wo du einfach vor dich hin planschen kannst. Das ist der Unterschied. Du hast die Kompetenz, aber je nach Kontext fühlt es sich unterschiedlich angstbehaftet an. Deshalb gehe ich jetzt noch mal kurz darauf ein, warum es manchen im Beruf speziell schwerer fällt und warum es manchen im Privatleben speziell schwerer fällt. Im Beruf ist es oft so, dass da ganz bestimmte Mechanismen wirken, die es deutlich schwerer machen, Nein zu sagen. Hatte ich anfangs ja auch schon mal gesagt, ne? Weisungsbefugnis, Erwartungsdruck etc. Da gab es mal einen ganz tollen Post von meiner Kollegin Christine Henke, den verlinke ich auch gerne nochmal. Und zwar sagt sie klar, ne, der Rollendruck, den man hat im Beruf, der ist natürlich besonders groß. Man will sehr professionell sein, man will kollegial sein oder vielleicht besonders kooperativ. Und das fand ich echt einen super coolen Begriff, den kannte ich vorher noch nicht. Oft ist es so, besonders für Frauen, dass die öfter emotionale und unbeliebte Arbeiten übernehmen. Ne? Also zum Beispiel, dass man eine Geburtstagskarte organisiert oder seine Meinung vielleicht eher zurückhält, um eben nicht anzuecken oder als schwierig zu gelten. Und das nennt man Likeability Labor. Also Likeability vom Englischen mögen und Labor von Arbeit. Und das fand ich irgendwie cool, dafür mal so einen festen Begriff zu haben. Ich dachte, ja krass, stimmt, das ist voll oft so, ne, dass man dann vielleicht eher Sachen macht, die man eigentlich nicht machen will und die vielleicht auch gar nicht so zum eigenen Jobprofil gehören. Und was natürlich auch ein großer Faktor ist, warum man im Beruflichen oft eher mal ja sagt, ist, dass wir einfach eine total normalisierte Stresskultur haben. Ne? Also sowas wie ständige Erreichbarkeit, schnell helfen, schnell da sein, schnell antworten. Das sind alles so implizitere Regeln, die man ja eigentlich nicht brechen möchte. Ne? Und wenn man jetzt Grenzen setzen würde, würde das also vielleicht implizit bedeuten, oh, ich bin nicht so leistungsbereit oder ich bin nicht so teamfähig. Ne? Im Beruflichen geht es also ganz oft vermeintlich darum, den eigenen Status zu sichern, ne, um Sicherheit und auch, dass man gewisse Ängste vor Nachteilen hat, die einem entstehen könnten, wenn man Nein sagen würde. Jetzt im Privatleben ist es anders. Da geht es eher darum, dass man Liebe, dass man Zugehörigkeit sichern möchte und ja vielleicht eher Ängste vor Verlusten hat, ne? Dass man eine andere Person verlieren könnte, vor den Kopf stoßen könnte, weil Beziehungen, gerade im Privaten, sind ja sehr emotionale Bindungen und ganz viele Menschen haben früh gelernt, Mensch, du musst einfach immer lieb sein, ne? Dann wirst du gemocht oder du sollst mal bitte keine Umstände machen oder sei immer stark. Und das führt dazu, dass man privat eher mal angepasst ist. Also geht so ein bisschen Richtung People-Pleasing. Wenn ich dazu mal eine Folge machen soll, gebt mir gerne Bescheid. Und wenn man jetzt dieses Regelwerk sozusagen verletzt, dieses Beziehungsregelwerk, ne, dass ich eben vielleicht nicht immer lieb bin, nie keine Umstände mache oder vielleicht doch mich mal verletzlich zeige, dann haben wir die Angst, dass das zu einer emotionalen Ablehnung führt, ne, dass unsere Beziehung dann gefährdet ist. Und das fühlt sich für uns absolut existenziell an. Wenn wir also auf diesen Kontrast Beruf versus Privatleben und wo fällt es uns leichter, Grenzen zu ziehen, gucken, dann ist es als Daumenregel so, dass du da Grenzen leichter setzen kannst, wo dein Nervensystem, deine Psyche sich sicherer fühlt. Ne, weil unser Gehirn ja immer wieder abwägt, wie gefährlich ist es hier potenziell, wenn ich jetzt eine Grenze ziehe. Ne, und das finde ich ein ganz schöner Ansatz, mal für sich zu reflektieren. Ah, interessant. Wenn es mir im Privaten schwerer fällt, dann habe ich da potenziell mehr Ängste vor Verlust, ne, weil es da für mich gefährlicher ist. Oder wenn es mir im Beruflichen schwer fällt, dann kann es sehr gut sein, dass es da für mich potenziell gefährlich werden kann, ne? Und deswegen mein Nervensystem sich nicht richtig sicher fühlt und deshalb vielleicht doch öfter Ja sagt, als mir eigentlich so lieb ist. Überleg mal für dich, welches davon dich sehr anspricht, einfach nur so mal als Reflexionsinstrument und dazu zu überprüfen, ja, wo eigentlich deine größten Ängste liegen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Und wir gehen jetzt gleich über dazu, wie kann ich denn jetzt souveräner und besser Nein sagen? Aber davor möchte ich gerne noch mal so ein paar Regeln nennen, woran man eigentlich erkennt, dass Grenzen überschritten sind. Weil viele Menschen ja merken, oh, ich bin da irgendwie reingeschlittert und so richtig recht war mir das eigentlich nicht. Und oft gibt es schon vorher so ein paar Anzeichen, die wir beachten können, bevor wir dann potenziell uns in etwas wiederfinden, wo wir uns überhaupt nicht wohlfühlen oder sogar unser Körper irgendwann Stopp sagt, ne, typisch Schlafprobleme oder man ist krank, man ist weinerlich, total erschöpft. Das sind ja auch Zeichen dafür, dass vorher Grenzen überschritten wurden. Also, ich habe 5 Aspekte mitgebracht und die gehe ich einmal durch, an denen du gut erkennen kannst, dass Grenzen hier überschritten wurden. Erstmal. Du spürst vielleicht so einen inneren Widerstand, den du aber kleinredest, ne? Wenn du innerlich sagst, ah, es ist ja nicht so schlimm und ach, eigentlich passt mir das jetzt gerade gar nicht, aber die Person hat mir ja auch schon mal geholfen, ne? Du redest das so weg. Zweitens, du wirst vielleicht gereizter, als die Situation das eigentlich vom Ausmaß her erklären würde. Also bist vielleicht übertrieben genervt, du reagierst total wütend oder sehr aufgebracht oder deine Aussagen kommen in einem sehr intensiven Tonfall rüber. Das bin ich auf jeden Fall manchmal. Dritter Punkt, wenn du innerlich anfängst so zu verhandeln, so ach komm nur dieses eine Mal, ach nur kurz oder ach heute geht's schon noch, und dann vielleicht auch deine eigenen Bedürfnisse automatisch immer wieder nach hinten verschiebst, ne? Also zum Beispiel eine Mittagspause auslässt, den Sport sausen lässt, Feierabend verkürzt und so weiter, deinen Schlaf opferst, ne? Das kann natürlich mal vorkommen, aber wenn das wiederholt vorkommt, ne, und du innerlich immer wieder da so verhandelt hast, dann ist es problematisch. Viertens, du denkst vielleicht mehr über die Reaktion von anderen nach, was da passieren könnte, als über dein eigenes Bedürfnis, was du gerade hast. Also so, was denken die dann? Wirklich vielleicht unkollegial? Bin ich dann schwierig, wenn ich sowas sage? Diese Gedanken sind auch sehr gute Hinweisgeber, dass du gerade Grenzen überschreitest. Und fünftens, du fühlst dich nach einem Ja, was du gegeben hast, eigentlich überhaupt nicht so richtig stimmig. Und ein echtes Ja, das fühlt sich ja eigentlich oft sehr klar und sehr leicht an. Und auch wenn es vielleicht anstrengend wird, weißt du, nö, ich weiß, warum ich das mache und ich mache es wirklich gerne. Und so ein Angstja, das ist oft eng, das ist drückend und irgendwie so ganz bedrückend innerlich. Diese Anzeichen kannst du also mal als Hinweisgeber nehmen, wenn du vielleicht das nächste Mal dich doch in einer Situation wiederfindest, wo du innerlich schon merkst, oh, ich weiß nicht so ganz. So, also wie können wir jetzt es schaffen, da dann trotzdem besser Nein zu sagen, Grenzen aufzusetzen? Erstmal sollten wir all das verstehen, was ich gerade erklärt habe. Ne? Grenzen sind dafür da, dass stabile Beziehungen überhaupt erst entstehen können. Ne? Die sagen ganz viel über deine Biografie und dein Sicherheitsgefühl aus. Und die Grenzen sind dafür da, mein absoluter life-changing Mindset-Shift, um dein Verhalten zu steuern, nicht das Verhalten der anderen Person. Ja? Und das ist erstmal die Grundhaltung, mit denen wir an Grenzen rangehen sollten. Trotzdem gibt es immer noch so ein paar Techniken, die es einem leichter machen können und helfen können, das Nein am Ende auch wirklich so rauszubringen. Und die werde ich jetzt nochmal nennen. Nummer 1 und ist eine meiner Lieblingstechniken, ihr kennt sie vielleicht auch schon, Timeout. Nehmt euch Zeit, um zu antworten, so rum. oder zu kommunizieren, was ihr eigentlich möchtet. Ne? Vor einer Zusage solltest du immer überlegen, habe ich wirklich Kapazität? Will ich das wirklich gerade oder will ich vielleicht eigentlich nur keine Spannung haben? Ne? Und fühlt sich dieses Ja, fühlt sich das weit an, fühlt sich das klar an oder fühlt sich das eigentlich eher eng und bedrückend an? Und ich würde meinen, in fast allen Situationen habt ihr die Möglichkeit, ganz kurz eine Pause einzulegen. Ne? Sei es einfach nur ein paar Sekunden von einmal kurz aufstehen, ich muss mal kurz was holen oder einmal kurz auf Toilette gehen oder eben zu sagen, hey, ist es in Ordnung, wenn ich dir vielleicht morgen dazu nochmal kurz eine E-Mail schreibe oder eine WhatsApp schreibe. Ne? Bei manchen Menschen fällt das ja auch in der schriftlichen Kommunikation leichter. Ne? Ich denke auch, dafür könnt ihr wirklich auch KI als Helferlein nehmen, weil das manchmal leichter sein kann, als das so komplett von Null an aus eigenen Worten zu formulieren. Es sollte natürlich zu euch passen, ganz wichtig, ne? Aber nutzt auf jeden Fall diese Hilfe. Zweiter Punkt, ich habe es als so heilsam erlebt, dass man diese Sorge, die man da hat, oh, ich habe voll Angst, dass ich hier da vor den Kopf stoßen könnte oder dass es hier irgendwie zu Unmut kommt, dass man diese Sorge offen anspricht. Ne? Weil ganz selten sind wirklich so große Erwartungen im Raum, dass Menschen sagen, nee, also da bestehe ich wirklich drauf. Sondern voll oft gibt es so viel Verständnis für die eigene Situation, weil die Menschen das ja selber kennen. Ne? Und wenn ihr das aber macht, ne, wenn ihr wirklich eure Sorge formuliert und dann ein Nein sagt, versucht nicht in lange Rechtfertigungsschleifen zu gehen, ne? Weil das hilft weder deinem Gegenüber, ne, deine lange Argumentation, warum das jetzt nicht geht und so weiter, noch dir selber, weil durch dieses Aussprechen von den inneren Konflikten und Schwierigkeiten, die wir damit haben, werden die Schuldgefühle, die du hast, meistens eigentlich eher größer. Ne? Das heißt, zu versuchen, ganz klar zu sagen, hey, ich habe wirklich Sorge, dass dir das jetzt gerade nicht schmecken wird, aber das ist für mich nicht möglich. Keine großen Rechtfertigungen. Zum Thema Schuldgefühle sage ich übrigens auch gleich nochmal was. Drittens, versuch mal wirklich deine nonverbale Kommunikation anzugleichen. Versuch, deinen Augenkontakt mit der Person zu halten oder herzustellen, wenig Füllwörter benutzen und versuch auch, habe ich mal in so einem Schauspielkurs tatsächlich gelernt, dass du die Hüfte zu der Person drehst. Ne? Weil wenn du, das musst du wirklich mal testen im Alltag, wenn du eine Nachricht ganz klar und deutlich platzieren möchtest und deine Hüfte ist ab in eine andere Richtung gedreht und du redest zum Beispiel nur so über die Schulter seitlich rüber, dann wird das, was du da sagen möchtest, weniger Wirkung haben, ne? Weil man dadurch irgendwie so das Gefühl hat, Mensch, die Person stellt sich eigentlich nicht so richtig hinter dieses Nein, was sie da gerade sagen möchte. Deswegen versuch mal, dass du dich, wenn du so etwas sagst, wirklich mit dem ganzen Körper, vor allen Dingen die Hüfte, zu dieser Person zu wenden, zu der du das sagen möchtest. Das passt übrigens auch ganz toll in andere Lebenslagen, das nur am Rande. Und vierter Punkt, versuch mal zu analysieren, welche Muster sich immer und immer wieder wiederholen. Ne, wo ärgerst du dich immer wieder? Sind das, wie gesagt, bestimmte berufliche Situationen? Sind das bestimmte private Situationen? Sind das ganz bestimmte Personen, mit denen das immer wieder passiert? Oder ganz bestimmte Situationen? Also zum Beispiel immer, wenn du total gestresst bist, schaffst du das vielleicht nicht mehr, so Nein zu sagen, wie du das eigentlich gerne würdest. Weil du weißt, du hast dann einfach nicht mehr die Kapazitäten und eher so aus so einer Entlastung und so fast Bequemlichkeit und einer Erschöpfung heraus, sagst du dann halt irgendwie zu, einfach weil du nicht mehr die Energie hast, das volle Nein aufzubringen. Weil Grenzen sich nämlich meistens unter Druck oder eben solchen Bequemlichkeiten schnell mal verändern, ne? Oder wenn du keine Kraft hast, dann übergehen wir sie nämlich sehr, sehr, sehr oft. Ne? Und frag dich in solchen Situationen, also erstmal versuch dir ein Timeout zu verschaffen, ne? Kurze Zeit verschaffen, weil das macht einen oft nochmal klarer mit dem, was einem wirklich wichtig ist. Und dann eben sich genau das zu fragen, worum geht's mir hier eigentlich gerade? Da habe ich auch mal eine ganz tolle Analogie gelernt. Und zwar gibt es so ein bisschen zwei Arten von Grenzen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr jetzt einmal vor euch eure zwei Hände, die Handflächen zu euch zeigt und die Finger so von euch wegspreizt und dann die Finger so ineinander faltet, sodass ihr dann die beiden Handflächen zu euch zeigen habt. Und wenn ihr die Arme jetzt ausstreckt, dann seht ihr, alles klar, hier entsteht sozusagen so ein kleiner Art Korb mit den Armen und den Händen, ne? Und die Handflächen zeigen zu euch. Und Das sind Grenzen, die schützen, was dir selber richtig wichtig ist. Ne? Also die schützen sozusagen deinen eigenen Raum. Ne? Ich möchte eine Grenze mir selber gegenüber halten. Zum Beispiel, ich bin eben nicht erreichbar nach einer bestimmten Uhrzeit. Ne? Da steht meine Selbstachtung dahinter. Oder ich möchte meine Mittagspause machen, weil sie mir einfach heilig ist, um danach wirklich auch energetisch und produktiv zu sein. Da steht dann vielleicht meine Gesundheit dahinter, ne? Oder mein Sport wahrnehmen, ne? Und den nicht ausfallen lassen möchte wegen Arbeitsterminen. Ne? Also das können alles Gründe sein, warum du sagst, ich möchte meinen Raum hier schützen. Ne? Da geht es nicht so stark um den Schutz nach außen, Fremdschutz, sondern mehr um die Selbstführung. Ne? Kann ich mir selber ein verlässlicher Rahmen sein, damit ich mich hier nicht verliere? Lynn Grete hat dazu mal gesagt, super schön, protect your peace. Also das ist das, was man da macht, in die Selbstführung zu gehen, um den eigenen Raum zu schützen, die eigenen Grenzen sich selbst gegenüber einzuhalten, die Selbstachtung zu schützen. Dann gibt es aber auch noch andererseits die Grenzen, wenn ihr euch jetzt wieder diese Handgeste vorstellt, die Hände sind ineinander quasi verschränkt, Innenflächen, Handinnenflächen waren jetzt eben gerade nach innen, jetzt drehen wir die einmal nach außen weg. Dann würde das heißen, hey, wir versuchen quasi, Störungen draußen zu halten. Wir wollen regeln, was wir in unseren Raum hier reinlassen. Das heißt zum Beispiel, wir wollen, dass andere Menschen diese Grenzen ein Stück weit respektieren. Also, weil sie uns keine Themen zuschieben sollen, die vielleicht nicht unsere Verantwortung sind. Also Verantwortungsklarheit steht dahinter. Oder dass wir keine Terminblocker einfach überschreiben lassen von anderen oder Termine außerhalb der Arbeitszeiten einstellen, hat was mit Respekt zu tun. Also da sagen wir bis hierhin und nicht weiter. Das ist, wenn die Handflächen nach außen gedreht sind, wenn wir andere quasi versuchen oder bestimmte Dinge versuchen von uns wegzuhalten. Und das andere, was ich zuerst gesagt hatte, ne, was sind meine Grenzen, die ich mir selber gegenüber halten möchte, wenn die Handflächen nach innen zeigen, wie kann ich meinen eigenen Raum schützen? Und oft kann man Grenzen durch beide Brillen ein Stück weit sehen. Also zum Beispiel, wenn ich klar kommuniziere, ich bin nach 18 Uhr nicht mehr erreichbar, dann möchte ich natürlich Störungen draußen halten einerseits, aber ich will eben auch meinen eigenen Raum schützen. Du bekommst dann vielleicht irgendwie um 18.30 Uhr doch noch eine Nachricht und du siehst die vielleicht auch zufällig, aber du sagst dir selber, ich antworte jetzt nicht, auch wenn ich diese Nachricht gesehen habe. Das ist eine ganz andere Haltung, wie man an seine eigenen Grenzen rangeht. Und genau das schließt auch den Kreis zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Grenzen, die steuern vor allen Dingen dein Verhalten. Es geht um die Treue zu dir selbst und dem, was dir wichtig ist. Respekt zum Beispiel. Verantwortungsklarheit habe ich eben gerade genannt. Die Selbstachtung, das sind die Dinge, die dir wichtig sind. Also kann man auch nochmal auf einer höheren Ebene schauen, ne? Was steht denn da für mich eigentlich dahinter? Und vielleicht kannst du diese Unterteilung, deinen inneren Frieden schützen, protect your peace versus Störungen draußen halten, mal für dich zur Reflexion nutzen, weil viele Menschen denken, sie hätten irgendwie ein Grenzproblem mit anderen, aber eigentlich haben die oft eher ein Problem damit, die eigene Grenze sich selbst gegenüber auch wirklich ernst zu nehmen, in die Selbstführung zu gehen und den eigenen Frieden zu schützen. Selbstführung ist hier also das absolute Credo. Vielleicht sollte ich da auch mal eine Folge zu machen. Und was bei guter Selbstführung ja automatisch passiert, ist, dass du dein Umfeld miterziehst. Wenn du konsequent das tust, was dir wichtig ist, dann wissen die Menschen ganz genau, woran sie sind. Also Beispiel, ich hatte ja mal eine 4-Tage-Woche bei einem Arbeitgeber und hatte ich montags immer frei. Und es war vollkommen klar für alle, dass ich montags nicht da bin und auch nichts lese und auch nicht antworte. Wenn jetzt wirklich die Hütte brennt, wussten die Menschen, wie sie mich auf meinem Privathandy erreichen. Kein Problem, das ist aber wirklich nie vorgekommen. Aber es ist einfach nur wichtig zu sagen, weißt du, wenn ich dann angefangen hätte, doch am Montag immer reinzuschauen und doch mal zu antworten, dann wüssten die anderen, alles klar, naja, irgendwie schaut sie ja doch rein, also kann ich irgendwie doch am Montag irgendwie irgendwas von ihr wollen und quasi eine Entscheidung verlangen oder eine Rückmeldung verlangen oder so. Aber indem ich das ganz klar eingehalten habe, habe ich mein Umfeld auch miterzogen. Und das ist da auch mit eurer Aufgabe. Wenn ihr euren inneren Frieden hier beschützen wollt, wenn ihr in die Selbstführung gehen wollt, dann müsst ihr das auch konsequent durchziehen. Grenzen brauchen Konsequenzen, damit euer Umfeld das auch wirklich mitlernt. Und es braucht natürlich Übung, Keine Frage. Und da kommen ja dann auch gerne die Schuldgefühle ins Spiel. Und dazu vielleicht noch abschließend, was machen wir mit den Schuldgefühlen? Oh, diese lästigen Schuldgefühle, schlechte Gewissen. Und da versucht wirklich zu verstehen, diese Schuldgefühle, die ihr habt, die sind gar nicht unbedingt ein Zeichen, dass das Nein jetzt hier falsch war oder dass du den Bogen überspannt hast, sondern die melden sich eher, weil du gerade ein altes Muster durchbrichst, ne? Weil du etwas, was du ganz lange gelernt hast, jetzt anders machst. Also dieses schlechte Gewissen, das ist oft so eine Rebellion von alten Gewohnheiten und alten Mustern. Und es wird aber, und das verspreche ich euch, mit jedem Mal üben, wird es besser werden. Ein bisschen bleibt das auch oft lange bestehen und auch vielleicht auch gerade in Stresssituationen nochmal mehr, weil da unser innerer Selbstschutz nicht so stark ist. Aber versucht wirklich dabei zu bleiben und euch immer wieder innerlich vielleicht auch so mantraartig zu sagen, hey, das fühlt sich gerade unangenehm an, aber es ist nicht falsch. Und es ist einfach ein Zeichen davon, dieses Nein, dass es mir jetzt gerade Kontur gibt und dass es dafür sorgt, dass Menschen mit mir in Beziehung gehen können. Genau, weil ich genau das gerade tue, was ich hier tue und weil ich auch alte Muster durchbreche, ne? Damit beende ich diesen inhaltlichen Teil zum Thema Grenzen ziehen. Puh, da steckt auf jeden Fall jetzt eine Menge drin. Ich bin so gespannt zu hören, wie ihr diesen Input fandet und ob was Neues für euch dabei war. Schreibt mir sehr gerne Feedback und wie gesagt, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ask me anything. Ja, mit der heutigen Frage will ich euch einen schönen Impuls mitgeben. Und zwar saß ich vor kurzem in einem Call, wo jemand meinen Hintergrund, also das Zimmer, in dem ich hier sitze, kommentiert hat. Und wir kamen irgendwie darauf, dass es so spannend wäre, mal bei den ganzen Menschen, mit denen wir immer so zu tun haben, nicht nur zu sehen, was quasi sichtbar ist von der Kameraperspektive aus, sondern was hinter dem Bildschirm ist, also in die andere Richtung, was man in der Kamera also nicht sieht. Und bei mir ist da eine Wand und da hängt ein Foto, da hängt mein Lieblingsgedicht von Rainer Maria Rilke, ein ausgedruckter Kalender und vom aktuellen Quartal und noch so ein paar kleine Post-its. Und ich will mal ganz besonders auf das Foto eingehen. Und zwar zeigt mich dieses Foto, wie ich so ganz klein bin und zwar vielleicht so 5, 6 Jahre alt ungefähr. Und da stehe ich auf einem 1-Meter-Brett im Schwimmbad bei meinen Großeltern und bin so ganz kurz vorm Abspringen. Ich gehe schon so in die Hocke und bin quasi im Begriff, gerade abzuspringen. Und da wurde dieses Foto gemacht. Und ich liebe dieses Foto total, weil es mich irgendwie immer wieder daran erinnert, dass ich mutig sein kann. Weil ich weiß, dass mir früher dieses 1-Meter-Brett unfassbar viel Angst gemacht hat, bevor ich das erste Mal darunter gesprungen bin. Und genau das will ich euch eigentlich hier auch mitgeben. Schaut mal in eure Fotokisten und guckt mal, was ihr da für Fotos findet, was euch irgendwie emotional sehr stark mit etwas von euch verbindet, was ihr vielleicht gerne in eurem Leben fühlen wollt, also vielleicht Kreativität, ne, oder also ein Moment, wo ihr besonders kreativ gerade aufgenommen wurdet oder wo ihr besonders ausgelassen wart oder wo ihr irgendwie besonders viel Spaß hattet oder vielleicht so gerade irgendwie kuschelnd bei jemandem auf dem Schoß sitzt, so, ne, wo ihr in Beziehung seid mit jemandem, ne, oder eben der Mut, wie in meinem Fall. Es ist total schön tatsächlich in diesen Kindheitsfotos mal zu kramen, weil einen das oft mit so einem Gefühl verbindet von diese Person kann ich sein oder auch diese Gefühle möchte ich mehr in meinem Leben haben und das dann mal euch irgendwo hinzupacken, wo ihr euch häufiger daran erinnert. Das ist wirklich ein super schöner Reminder im Alltag, immer mal wieder drauf zu schauen und sich mit diesem Gefühl von, in meinem Fall, der kleinen Eva zu verbinden. Probiert das gerne mal aus und kramt mal in eurer Kinderfotokiste. Wundertüte. Ja, ein Tool, das ich für die Teamzusammenarbeit wirklich fantastisch finde und auch finde ich das Thema Grenzen nochmal sehr spielerisch aufgreift, ist das sogenannte Manual of Me. Also eine, ja, wie eine Art persönliche Gebrauchsanleitung für sich selbst. Und das ist so zum Beispiel ein DIN A4-Blatt, was man ausfüllen könnte von den Kolleginnen und Kollegen und dir selber, um dich besser zu verstehen. Also da schreibt man zum Beispiel rein, welche Kommunikationswege bevorzugst du selber? Wie kannst du Feedback wirklich gut annehmen? Wie triffst du Entscheidungen? Was motiviert dich bei der Arbeit? Was blockiert dich bei der Arbeit? Und auf diesen Zettel sind quasi mehrere Felder, zum Beispiel eben, ne, so arbeite ich am produktivsten oder das motiviert mich, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Das kann man sich da ganz individuell zusammenstellen und wenn jeder das mal für sich ausfüllt, erstmal ist es ein super spannender Reflexionsprozess, dass man mal selber überlegt, Mensch, was ist das denn eigentlich? Nur oft haben wir das ja so implizit in uns, aber wir schreiben das nie so auf oder formulieren das tatsächlich mal aus. Und dass du auch das vor Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr euch das gegenseitig vorstellt, auch oft nochmal viel mehr Insights bekommst. Mensch, wie können wir denn hier unsere Zusammenarbeit bestmöglich gestalten, weil vielleicht dachte ich immer, dass meine Kollegin Anna, die was ganz anderes motiviert und ich verstehe sie aber dadurch jetzt nochmal viel besser und kann dadurch auch besser mit ihr in eine Zusammenarbeit gehen. Ne? Also es hilft in der Teamarbeit total, weil man die Kolleginnen und Kollegen schneller versteht und auch besonders übrigens für neue Kolleginnen und Kollegen diese ja so eigentlich oft ungeschriebenen Details, ne, über welche Kommunikationswege erreicht man mich am besten, die hat man dann dadurch direkt präsent und muss sie nicht erst so über Monate hinweg mühselig und implizit lernen. Ich habe das selber in Workshops schon ganz oft gemacht und es wird jedes Mal total positiv aufgenommen, auch weil man selber mal wirklich bewusst diese Dinge ausformuliert, die sonst nur so ganz unklar im Hintergrund mitlaufen. Ich packe den Link zu dieser Website gerne mal in die Shownotes. Ihr könnt aber auch einfach in der Google-Bildersuche mal schauen, was ihr findet. Da gibt es ganz viele Vorlagen für und es macht wirklich total Spaß. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt euch gerne mit mir vernetzen auf LinkedIn, auf Instagram oder auch Themenwünsche schicken. Und wenn ihr noch mehr über mich und meine Arbeit wissen wollt, geht gerne auf evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.